Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Viele unserer HörerInnen, die kennen das wahrscheinlich. Man will sich regelmäßig weiterbilden und hat hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche des Lebens. Je älter man wird, desto mehr Wert legt man auf Qualität, egal ob es ums Wohnen geht, um Urlaube oder um Mode. Umso spannender, dass viele erfolgreiche Menschen nicht den gleichen Anspruch entwickeln, wenn es um ihre Finanzen geht. Oft haben sie nicht das Wissen, das Interesse oder schlichtweg die Zeit, um sich auf ihre Geldanlage zu konzentrieren. Wer kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe sucht, der ist bei unserem heutigen Werbepartner Liquid genau richtig. Liquid ist dein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau und wurde bereits 5-mal in Folge vom Kapitalmagazin ausgezeichnet. Mit Liquid habt ihr nicht nur Zugang zu einem erstklassigen Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Also, nehmt euch einen Moment Zeit für eure Finanzen und besucht www.liquid.de/welt, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Liquid, das buchstabiert man übrigens L-I-Q-I-D. Alle Infos gibt's aber auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wir haben heute einen Gast, der sich mit dem Jahrhundertthema beschäftigt, Krypto. Alle reden darüber, alle rätseln, wie weit und wie lange das noch geht. Die Rallye von Bitcoin, Ether und Co. löst jeden Tag Erstaunen und Kopfschütteln zugleich aus. Höchste Zeit also, dass uns und euch jemand erklärt, wie das alles zusammenhängt und wie man damit Geld verdienen kann. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 6. November und es ist uns eine Freude, einen wirklichen Star der Finanzbranche zu begrüßen. Jan Beckers ist sein Name. Er hat mit seinen exponentiellen Investmentideen die Fondsbranche aufgemischt. Sein fast schon legendärer BIT Global Internet Leaders hat seit Anfang 2019 sagenhafte 478% an Wert gewonnen. Was er anfasst, wird zur Rendite.
Und jetzt hat er auch das Thema Krypto angefasst. Und seit wenigen Wochen ist sein Fonds BIT Global Crypto Leaders am Markt. Das Timing könnte eigentlich gar nicht besser sein. Kleine und große Investoren gieren nach dieser immer noch neuen Anlageklasse. Die einen, die sehen darin die besagte Jahrhundertchance und andere halten es für ein völlig überschätztes Phänomen, dem bald die Luft ausgeht. Was liegt da näher, als mit dem König Midas der Finanzbranche zu reden?
Herzlich willkommen, Jan.
Hallo zusammen, schön hier zu sein.
Nur ist es ja so, ganz unbekannter bist du ja nicht mehr. So die Erfolge der vergangenen Jahre, die sprechen ja so schon für sich. Dennoch, der Klassiker hier bei uns in unseren Sonderfolgen, der Pitch. Auch du hast eine Minute, ich glaube, Holger, so richtig.
Ich muss meine Uhr mal hier holen.
Ja, so richtig, überschritten hat sie noch niemand, ne? Also,
doch, Klaus Kaldemorgen hatten wir bei Defner und Czapitz und er hat gestern länger als eine Minute gesprochen, okay. Deswegen wollen wir jetzt hier auch mal wieder die Uhr mitlaufen.
Auf jeden Fall, Jan, die nächste Minute gehört dir.
Gerne doch. Ja, ich bin Jan Beckers. Ich habe mit 15 meine ersten Aktien gekauft, bin dann mit 20 Unternehmer geworden, wurde dann damit auch Deutschlands Unternehmer des Jahres. Und in den letzten Jahren habe ich mich wieder voll aufs Investieren fokussiert. Mit Bit Capital investieren wir in börsennotierte Internet- und Technologieunternehmen. Und erfreulicherweise stehen unsere Fonds in den Performance-Rankings in Europa derzeit wieder ganz vorne. Und jetzt gerade haben wir 2 Kryptofonds auf den Markt gebracht und ja, ich freue mich auf eine gute Diskussion dazu.
Oh, wow, 36 Sekunden, das ist ja kürzer als gedacht und er hätte auch noch sagen können, er hat noch einen Fintech-Fonds und er hat einen Vielleicht sagst du mal, welche Fonds du hast, damit die Leute jetzt auch mal wissen, was sie da haben.
Genau, wenn man die einmal nachgucken will, dann haben wir einmal den BIT Global Internet Leaders Fonds, dann haben wir den BIT Global Leaders Fonds, wir haben den BIT Global Fintech Leaders Fonds, spezialisiert auf Fintech, und jetzt haben wir den BIT Global Crypto Leaders Fonds.
So, gerade damit auf jetzt die Leute gemacht. Auch mal wissen, welche Fonds er mittlerweile schon hat. Und du warst ja schon mal bei Defner & Schäpitz, das ist ja unser Partner-Podcast, und das war wirklich das erfolgreichste, würde ich sagen, Interview aller Zeiten, weit über 50.000 Einschaltquoten. Und zwei Sachen haben damals die Hörer bemängelt. Die eine Sache war, er hat relativ wenig konkrete Inhalte gebracht, also konkrete Titel, Leute lieben konkrete Sachen. Und das zweite war, du hast ganz häufig "Ich sag mal" gesagt, das war auch auffällig. Und wir würden heute mal einfach den Deal machen, für jedes "Ich sag mal" machen wir eine Strichliste und dann gibt es einen konkreten Titel. Das wäre doch eine Idee, oder?
Ah, ich habe den Stift jetzt vergessen.
Okay, dann muss ich die Strichliste machen. Ich mache hier ein Excel auf dem Computer und dann machen wir einfach eine Strichliste. Wäre das ein Deal?
Ich werde es mir überlegen.
Okay, gut.
Gut, aber du hast gerade schon gesagt, Jan, wir sitzen heute hier wegen des neuen Fonds. Beziehungsweise eigentlich sind es ja zwei neue Fonds, wenn ich das richtig sehe, aber das kannst du gleich nochmal erklären, gibt es da, wo die Unterschiede liegen. Ich nenne sie jetzt mal die Kryptofonds. Und vom Timing her scheint das ja schon mal ganz gut. Das Thema ist ja gefühlt en vogue denn je. Die Erwartungen sind natürlich entsprechend auch hoch. Und jetzt ist halt die Frage, was steckt dahinter? Was sind die Fonds? Was können die? Wie unterscheiden sie sich? Stell die doch mal bitte vor, weil das ist ja tatsächlich, das Interesse darauf ist ja schon relativ groß gerade.
Ja, genau. Also eigentlich ermöglichen wir mit den beiden Fonds den Anlegern so oder sehr ähnlich, wie ich in meinem Family Office in den letzten Jahren in das Krypto-Universum investiert habe, genau wieder mit uns, die selber auch stark in den Fonds investiert sind, kurz zu investieren. Und unsere Anlagestrategie sagt, wir investieren nicht in Krypto-Startups. Wir glauben nämlich, dass aus den, ich sag mal, 10.000 Coins, die es da jetzt gibt, und werden extrem viele noch dazukommen, weniger als 1% wird nachhaltig erfolgreich sein. Insofern, wir sagen, wir konzentrieren uns auf diejenigen Krypto-Assets und auch diejenigen Krypto-Unternehmen, die eigentlich schon bewiesen haben, dass sie funktionieren. Also fernab jetzt, ich sag mal, des Hypes um reines Marketing, die ihre Versprechen gerade einlösen und die noch einen langen Wachstumsweg vor sich haben. Und genau, insofern kann man sagen, wir sind quasi der Krypto-Wachstumsfonds für den Investor, der an dem teilhaben will, was schon erfolgreich ist und was immer noch viel größer wird in Zukunft.
Was ist denn der Fonds von den beiden, die sozusagen unsere Hörer, so den normalen Investor-Anleger, interessiert?
Ja, das ist der BIT Global Crypto Leaders, weil in den kann jeder in Deutschland ab 100 Euro, oder jetzt steht er, glaube ich, bei 115, 117, 118 oder sowas, in Euro investieren. Der andere Fonds richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger ab 200.000 Euro Mindestanlage, den kann man dann bei uns direkt beziehen. Aber spannend und wichtig war für uns einfach auch, dass wir jeden in Deutschland mitnehmen können mit dem Global Crypto Leaders, und insofern ist einfach ein UCITS-Fonds nach den Vorgaben der BaFin aufgelegt, sind wir, glaube ich, der Erste, der damit jetzt zu einem tatsächlich aus unserer Sicht ziemlich guten Zeitpunkt auf den Markt kommt.
Und jetzt hat er eine Eigenart, beziehungsweise das, was man wissen muss, das können wir, glaube ich, hier schon mal verraten, du kannst es jetzt nochmal genau erklären. Ich investiere damit ja zum eher geringen Teil in die Währung selbst, sondern in gewisser Weise eher in Aktien, die sozusagen aus dem Krypto-Universum, richtig?
Genau, die Vorgaben erlauben uns bei diesem Fonds, und es ändert sich sicherlich nochmal im Laufe der Zeit, aktuell 10% des Investments direkt in Krypto-Assets zu investieren. Den Rest investieren wir quasi in die Schaufellieferanten der Krypto-Ökonomie. Ach,
Schaufellieferanten, Holger. Ja, das ist eines seiner Lieblingsworte, muss man dazu sagen.
Es ist eine gute Investmentstrategie, weil wir auf diese Art und Weise, indem wir in diese Unternehmen investieren, relativ unabhängig davon, welcher Coin genau sich durchsetzt.
Man hat immer die Gewinner.
Wir haben die Gewinner dabei, und das Spannende ist jetzt, man würde ja denken, das sind ja solche Wachstumsunternehmen, die müssen ja total teuer bewertet sein, ist aber gar nicht der Fall. Die meisten Kryptounternehmen sind überraschend günstig zu kaufen derzeit. Das heißt, ich sag mal, irgendwo, wo kauft man sonst ein Unternehmen, was vielleicht mit 100% plus wächst, mal auf dem KGV von 15, 20, 25?
Im Krypto-Hype?
Eher selten.
Ja, und das Schöne ist, wir haben dreimal, ich sag mal schon, also werden wir drei Unternehmen gleich nachher erfahren.
Das also ich finde es ja ein bisschen gemein.
Ja, warum ist das gemein?
Zeig ihm das nicht immer noch mit den Händen.
Nein, ich höre nur mit. Wenn ich jetzt, aber das Schöne ist ja, wenn ich immer mithören muss, genau, werde ich weniger reden, dann hast du mehr Redeanteil. Normalerweise habe ich ja höheren Redeanteil.
Ja, das kommt noch, fürchte ich.
Siehst du? Ach so, gut. Dann ist ja die Frage, was unterscheidet jetzt den Fonds, den du hast? Es gibt ja auch so ETPs jetzt schon, Exchange Traded Products. Und da gibt es ja auch schon A auf die ganzen Kryptowährungen. Und es gibt auch so einen, soll ich sagen, HODL-Index, also HODL 5 von 21 Shares, wo man 5 Kryptowährungen nach irgendeiner KI zusammengestellt hat. Warum soll ich jetzt deinen Fonds kaufen und nicht diese Exchange-Traded Products?
Weil wir eben eine sehr aktive Selektion vornehmen. Welche Titel, welche Positionen, welche Investmentstrategie macht zu welchem Zeitpunkt Sinn? Und ich glaube, ähnlich wieder wie bei den anderen Aktienfonds gelingt es uns einfach sehr häufig, dort richtig zu liegen. Insofern, wenn man mit uns investiert, kriegt man in dem Sinne ein gemanagtes Portfolio, was eben proaktiv dann in Titel reingeht, wenn sie gerade spannend sind, zu anderen Zeiten wiederum rausgeht. Und letzten Endes, ich denke mal, man hat die Gewissheit, mit Profis zu investieren. Mhm. Und ich glaube, das ist an der Stelle viel wert.
Und jetzt habt ihr diesen 10% Kryptoanteil. Wird auch innerhalb dieses 10%-Anteils aktiv wirklich gemanagt, dass ihr sagt, oh, diese Woche ist absolut. Bitcoin gut, dann ja, ist nächste Woche Polkadot dort und dies und das und jenes. Wie oft wird denn da umgeschichtet?
Es gibt keinen festen Zeitpunkt davon, sondern wir shiften um nach Datenlage, nach Nachrichtenlage. Mhm. Haben zum Beispiel, ich sag mal, in den vergangenen Wochen und Monaten mit Solana sehr gut gelegen, da wahrscheinlich den Top-Titel des Marktes gut erwischt. Muss man dazu sagen, die Fonds sind quasi seit, ich sag mal, 2-3 Wochen offiziell auf dem Markt mit BaFin-Genehmigung zum Vertrieb. Wir durften vorher schon selber in die investieren. Mhm. Und genau, und bis jetzt haben wir eine gute Trefferquote gehabt, sowohl im Family Office als auch jetzt, seit wir die Fonds auf dem Markt haben.
Jetzt muss ich mir aber vorstellen, du stehst morgens auf und suchst den und guckst, wonach? Also mich würde einfach interessieren, weil viele auch von unseren Hörern immer sagen, Mensch, was nutzt denn ihr für Quellen und wie kriegt ihr einen schnellen Überblick und was machst du und wo hast du, vielleicht hast du ja eine Website oder hast du ja 2-3 Coins, die du dir anguckst und du siehst, wenn die das machen, dann habe ich einen gesamten Überblick. Also wie muss ich das vorstellen, wie Jan Beckers anfängt?
Naja, man muss erstmal eher sagen, wir sind ja inzwischen ein Team von mehr als 30 Leuten. So, und da sind quasi Menschen dabei, die fokussiert den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich nur Krypto anzuschauen und die sich irgendwie in den letzten 5-6 Jahren genau das Netzwerk weltweit aufgebaut haben. Und dann schaut man sich sowohl Nachrichten an, als auch quasi On-Chain-Daten, als auch vielleicht Daten, die man sich selber noch zusammengesucht hat, als auch, vor allen Dingen spricht man natürlich auch mit vielen Leuten und jetzt irgendwo am, ich sag mal, von Sonntag bis Dienstag sind wir dann auf der Konferenz in Lissabon, die gerade jetzt stattfindet, wo wir wieder mit genau den Insidern der Szene treffen. Und das führt am Ende dann zu dem, was wir brauchen an Informationen, um die richtigen Investmententscheidungen zu treffen.
Gut, das klingt jetzt sehr proprietär, jetzt, weil nicht jeder kann mit euren Experten sprechen. Wenn du jetzt eine Webseite sagen würdest, was würdest du sagen, welche würdest du am häufigsten ansteuern, um einen guten Überblick zu bekommen, damit Menschen jetzt auch, die jetzt nicht die Experten haben, die nicht das Netzwerk haben, die vielleicht nicht sich selbst Algorithmen programmiert haben, welche würdest du sagen, ist die Top-Webseite für ich krieg Überblick über Kryptos?
Genau, also Überblick verschaffen kann man sich beispielsweise auf The Block. Aber ich würde jetzt nicht jedem, der mit einem kleinen Teil seiner Zeit auch in Krypto investiert, empfehlen, dass er versucht, dort jetzt allen möglichen News hinterher zu jagen und dann dort irgendwie getimte Investments zu machen. Das ist sicherlich für die wenigsten eine wirklich sinnvolle Investmentstrategie in Kryptos.
Weil sie natürlich dann in deinen Fonds investieren sollen, ne? Das ist
Was sicherlich sehr sinnvoll ist, aber auch eine Buy-and-Hold-Strategie von ein paar Top-Assets ist was, wo wir sagen, das macht auch definitiv Sinn an der Stelle. Aber jetzt, ich sag mal, für jeden Investor, der das mit 3-4 Stunden pro Woche macht, würde ich nicht sagen, er soll dann dort zum Daytrader werden und versuchen, da zwischen verschiedenen Assets herumzuschwingen. Dafür kann man einfach zu viel Rendite machen, ohne dass man sich dies antut. Und meistens macht man vor allen Dingen viel mehr damit, wenn man das eben nicht Fulltime macht.
Gibt es denn trotzdem noch so eine Art, ja, nennen es mal jetzt Krypto-Ikonen, denen man irgendwie so folgen kann oder die ihr Markt wiederum auch sehr nah am Markt haben? Weil wir bei uns im Podcast, im täglichen Podcast, schütteln ja auch manchmal den Kopf über die Entwicklung und also sind echt viele Fragezeichen da. Ne? Man sagt dann, Ethereum heute wieder 5% gestiegen, aber es gibt keine echten Gründe. Wem kann man denn da folgen, beziehungsweise wen könnte man einen Blick haben?
Es gibt natürlich Koryphäen an der Stelle, wie jetzt, ich sag mal, aktuell sehr oft richtig mit seinen Voraussagen und vor allen Dingen auch mit seinem unternehmerischen Wirken lag beispielsweise Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX. Der ist sicherlich jemand, der am Puls der Zeit ist, über den man auch viel hören und lesen kann. Wenn man so da ein bisschen dranbleibt, dann glaube ich, wäre das kein schlechter Schritt.
Den man auch bei Bloomberg regelmäßig sieht, kann man von dem auch was halten?
Durchaus, hat ja auch mit Galaxy Digital ein ganz gutes Unternehmen dort aufgebaut. Sicherlich ist aber jemand, der es wirklich 100% daily an der Front der Technologie macht, noch etwas näher an den Informationen dran als ein Mike Novogratz.
Okay. Dann kommen wir jetzt trotzdem mal wieder zu deinem Fonds zurück oder zu eurem Fonds. Du hast ja gesagt, wir haben nur 10% Währung oder Kryptowährung, ja, aber mit den Titeln, die wir drin haben, können wir das im Zweifel sozusagen so ein Währungskorb, wie Holger ihn genannt hatte, sogar outperformen. Jetzt wollen wir natürlich trotzdem wissen, was sind denn das für Titel? Also, welche Titel habt ihr im Portfolio, beziehungsweise, wenn du das nicht sagen, also kannst du das sagen? Kannst du uns das sagen?
Ja. Vielleicht ein paar Titel sagen.
Also am Ende muss man das so sehen, wir können immer mal ein paar kleine Einblicke geben. Wir wollen immer vermeiden, am Ende, da wir ja aktiv traden, ich werde jetzt ein paar Sachen sagen, die sind vielleicht jetzt dann gerade im Depot entspannt, sind es aber möglicherweise nicht mehr in einem Monat oder in zweien. Und insofern darf man diesen Sachen nicht einfach blind hinterherjagen, aber
was
einfach exemplarisch.
Was heißt entspannt? Oder was hat
nicht mehr spannend.
Nicht mehr spannend. Okay, verstehe. Okay.
Nicht genau, mehr spannend. Also ich sag mal, wir haben beispielsweise in den letzten zwei Wochen ziemlich gut performt mit einem Silvergate Capital, einer ganz spannenden kryptofokussierten Bank aus den USA. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir weiterhin bei Coinbase investiert sind. Und ein paar weitere Namen komme ich vielleicht am Ende noch zu.
Okay, aber das heißt dann tatsächlich, dass wenn Silver geht, es kann sein, dass ihr zu der Erkenntnis kommt, in 2-3 Monaten ist es nicht mehr so spannend, dann sind
oder es ist einfach, vor allen Dingen ist es einfach zu teuer geworden vielleicht. Okay. Ne? Ich meine, was du sagen kannst, hat jetzt irgendwie 30% in 10 Tagen gemacht, das ist schön und ich sag mal, vielleicht ist auch da noch Raum für mehr, aber irgendwann, wenn es zu teuer wird, stoßen wir es ab. Oder aber es gibt vor allen Dingen andere Sachen, die wieder viel spannender geworden sind. Das ist ja letztendlich genau unser Job. Deswegen machen das viele Leute, ich sag mal, fulltime und mit guter Datengrundlage einfach dort am Ball zu sein und für unsere Anleger jeweils die guten Zeitpunkte und das Timing auch richtig zu machen.
Aber gibt's da denn genug? Weil wir haben so eine Liste von Goldman Sachs, die haben mal so die Blockchain- und Cryptocurrency-Exposure-Liste gemacht. Da war jetzt auch Silvergate mit bei. Ist denn da genug da? Aber ich sehe jetzt diese Liste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Ja, reicht ja nicht.
Wir investieren weltweit und wir haben keine Schwierigkeit, genügend spannende Aktien zu finden. Im Gegenteil. Und was man auch sagen kann, wir schauen ja in die Zukunft. Und wir können uns alle ausmalen, wie der Boom der Kryptoaktien in den nächsten Jahren aussehen wird. Und ich denke, wir sind die allerersten, die Zugänge haben. Auch dann wieder, genau wenn spannende IPOs stattfinden, direkt in der ersten Linie zu stehen. Und auch sonst, wir legen den Fonds jetzt nicht auf, weil wir sagen, wir möchten damit jetzt die nächsten 6 Monate irgendwie etwas bewirken, ne? Sondern der Fonds soll auch in 10, 15 Jahren gut dastehen und am Ende eine wachstumsstarke und verlässliche Investition sein.
Wie stellt man sich das vor? Ein konkretes Beispiel, was ja sehr prominent durch die Öffentlichkeit ging, vor einer Woche oder so, Mastercard war das, glaube ich. Ne? Mastercard, die gesagt haben, wir wollen jetzt für unsere Kunden, für alle sozusagen das handelbar machen sozusagen. Sagt ihr dann, okay, damit ist dein Mastercard sozusagen auch ein potenzieller Kryptowert, den wir uns angucken? Oder ist es dieser, wir hatten das wie sind die Bakkt, glaube ich, ne? Mit KK, die haben die Wallet dann praktisch zur Verfügung gestellt. Oder ist das dann der Wert, wo ihr zugreift? Oder wie schaut ihr auf solche News dann beispielsweise?
Also ich sag mal, diese News wäre jetzt nichts, die uns dazu verleiten würde, jetzt Mastercard oder sowas an der Stelle zu kaufen, weil der Wert, der dadurch jetzt geschaffen wird, ne, ist in einem ganz kleinen Verhältnis zum jetzigen Wert von Mastercard an der Stelle. Wir versuchen tendenziell die Unternehmen zu treffen, wo Krypto einen großen oder zumindest einen überraschend großen Wertbeitrag liefern kann.
Mhm. Also Mastercard wäre nicht mit drunter?
Aktuell definitiv
Visa
nicht.
Auch nicht?
Aktuell auch.
Und Tesla, sowas, die sind ja nun sehr präsent in dem Zusammenhang.
Bei Tesla ist die Bitcoin-Exposure extrem gering im Vergleich zur Market Cap. Mhm. Insofern aus den Gründen wäre es jetzt nicht spannend.
Okay.
Sollte Tesla komplett unterbewertet sein und wir sehen dort große Chancen, auch wegen Krypto.
Das dauert noch
könnte
ein bisschen.
Könnte man drüber nachdenken an der Stelle, aber da gibt es weitaus spannendere
Opportunities. Aber jetzt kann man jetzt mal bei IBM sehen, die sind ja wahnsinnig günstig bewertet. Und die wollen ja auch so in diese neue Computerwelt aufhören. Das könnte man dann, die braucht man ja, die Supercomputer.
Die wollen da sagen Quantum. Das ja genau. Die wollen da rein. Und wir investieren ja, wenn wir Proofs sehen, dass sie erfolgreich sind. Ne? Das ist also insofern genau, IBM ist quasi dort der Präsentations-, der Paper-Status. Und wir investieren, wenn wir Real Business sehen und sich quasi nicht nur Ankündigungen geschaffen werden an der Stelle.
Okay, und PayPal wäre aber dann? Das PayPal ist jetzt ein klassischer Wert.
PayPal könnte viel eher an der Stelle zu uns passen, weil ich glaube, ein PayPal für die macht es einen relativ zentralen Bestandteil auch ihrer künftigen Strategie aus. Mhm. Die sind in einer relativ guten Position, auch eine Wallet dort zu werden. Ist aber trotzdem, muss man sagen, weil die Market Cap insgesamt schon so hoch ist und Krypto natürlich nur einen kleineren Anteil hat, eher noch einer der langweiligeren Werte, auf die man an der Stelle
die hätten ja auch nicht den Hebel. Wir müssen jetzt ja die Sachen kriegen, du hast ja gesagt, die müssen ja mit Hebel die Performance der Kryptowährung machen. Dann ist wahrscheinlich Square, würde das passen?
Genau, das sind alles relevante Unternehmen, genau die in diesem Ökosystem sich bewegen, wo man auch sieht, die Führungsspitze von denen ist gut damit vertraut. Gerade bei Square muss man ja sagen, ist der Gründer auch selber, ich sag mal, ein sehr aktives Mitglied in der Community. Yeah. Und insofern, das sind alles, ich sag mal, wir kommen dem Ganzen letzten Endes hier gerade viel näher von ganz weit entfernt zu. Man kommt dem Ganzen näher. Was man aber auch dann immer wieder berücksichtigen muss, wenn das Unternehmen sind, die Krypto als einen Teil ihres Geschäftsmodells haben, dann müssen wir ja aber auch überzeugt sein, dass der andere Teil auch spannend ist. Vorteilhafterweise allerdings ist natürlich die Überschneidung zwischen Krypto und Fintech an der Stelle groß. Und da wir ja auch einen großen Schwerpunkt unserer Research-Arbeit und auch, ich sag mal, meiner persönlichen unternehmerischen Historie in Fintech haben, sehen wir uns gerade an der Stelle eben auch gut aufgestellt, das von vielen Seiten zu beleuchten. Wenn wir dann beispielsweise mit diesen Unternehmen sprechen, dann ist typischerweise aus meinem Team neben mir dann vielleicht noch der Fintech-Experte und der Krypto-Experte an Bord, dass wir einfach alle Perspektiven dort mit einbringen können.
Also MicroStrategy, die ja die ersten waren, die wirklich große Anteile ihres Unternehmensvermögens in Bitcoin gepackt haben und der Gründer ja auch da wirklich einer, der jünger ist. Das wäre jetzt nichts, weil die haben ja sonst Software, was so leider läuft.
Bei MicroStrategy ist es ein bisschen anders gehackt, weil am Ende Bitcoin-Assets auf der Bilanz machen ja schon einen großen Teil des Wertes von MicroStrategy aus. Und das andere Business ist ja seit 20 Jahren komplett langweilig gewesen und kam auch nicht vorwärts, weshalb der Gründer dann den mutigen Move gemacht hat.
Cleverer Pivot, würde ich sagen.
Ein Bitcoin-ETF gab es noch nicht und er hat quasi ja so etwas wie einen Bitcoin-ETF geschaffen an der Stelle. Und insofern, so muss man am Ende auch auf MicroStrategy drauf gucken. MicroStrategy ist an der Stelle eher weniger ein Schaufellieferant, als eher eine Variante eines Bitcoin-ETFs.
Das ist doch clever, die BaFin kann man doch so umgehen. Das wird auch eine clevere Sache. Die BaFin sagt 10% nur Coins. Da sage ich, okay, nehme ich MicroStrategy, die haben ganz viele Coins und damit muss ich darauf hoffen, dass die ordentlich verwahren, die Bitcoins der MicroStrategy-Mann.
Das ist so und das ist tatsächlich regulatorisch ist das Ganze alles möglich. Worauf wir natürlich achten bei unseren Investments, wir wollen den Kunden ja eine smarte Exposure geben und zwischen all diesen Produkten, die man dort kaufen kann, die einen traden mit einem Discount, die anderen traden mit einem Premium und die, dann kann man wiederum verschiedene Erwartungen haben, dass sich dies in der Zukunft eher legt oder eher steigert und am Ende genau diese Erwägungen, wo können wir gerade Smart Exposure aufbauen, wo überteuern, das sind letztendlich genau die Erwägungen, die wir in unserem Investment-Team anstellen und wo man dann auch quasi, ich sag mal so etwas Simples wie Bitcoin Exposure derzeit zu ganz unterschiedlichen Terms auch herstellen kann.
Aber dürftet ihr jetzt den Bitcoin-ETF aus Amerika kaufen, der ja Futures ist? Oder wird das dann auch mit bei euch ins Krypto-Exposure mit reinzählen, in die 10%?
Bei dem Bitcoin-Futures-ETF, der ja sowieso erstmal kein Bitcoin-ETF ist, sondern Futures und insofern relativ viel Produktkosten in sich
trägt. Ist jetzt kein tolles Produkt, aber wenn ich jetzt nur von der BaFin 10% vorgegeben habe und sage, ey, will ich trotzdem machen, könnte ich ja das machen. Ginge das?
Ich müsste das mit unserem Team abklären. Okay. Es ist allerdings kein Produkt und sonst wüsste ich, was wir jetzt für besonders attraktiv halten. Da gibt es eben attraktivere Formen für uns, gute Exposure in spannende Kryptos aufzubauen.
Also von den, was war das jetzt, Bitcoin Future ETF, komme ich jetzt tatsächlich mal zu deinen Schaufelherstellern nochmal. Weil du hattest jetzt ja gesagt, Jan, MicroStrategy, kein Schaufelhersteller. Mir fallen dann natürlich, hatten wir auch schon gesagt, Coinbase an, klar, irgendwie das leuchtet noch sozusagen dem Line auch noch ein, die gehören dazu. Aber was sind denn, das sind halt die Plattformen, die Marktplätze. Was kann denn noch Schaufelhersteller sein in Sachen Krypto?
So die Mining-Unternehmen, wäre das was?
Mining-Unternehmen sind insofern spannend, weil sie quasi eine gehebelte Exposure darstellen auf Krypto. Das ist ähnlich wie wenn man eine Goldmine kauft. Man hat eigentlich damit einen Hebel auf den Preis. Jetzt muss man allerdings dann dafür nicht nur die Ertragsseite, also den Kurs von Bitcoin oder eben Gold an sich anschauen, sondern eben auch die Kostenseite. Zu welchen Preisen können Sie das eben produzieren? Welche Produktionskapazität bauen diese sich auf? Wie ist vielleicht aber auch diese Produktionskapazität in ihren Kosten dann wieder variabel? Stichwort Supply Chain Krise, Stichwort Energiekosten gehen hoch. Das heißt, insofern gibt es an der Stelle viele, viele wechselnde Einflussfaktoren. Aber es kann sich durchaus lohnen, das zu analysieren, dort auch mit Experten zu sprechen, dort auch anderweitig Informationen heranzuziehen. Und insofern können auch Mining-Unternehmen eine sehr geeignete Exposure darstellen. Allerdings ist wichtig, dass man das Timing dort richtig macht an der Stelle. Wenn man nämlich ein Mining-Unternehmen in der Abwärtsbewegung hat, dann hat man die gehebelte Exposure nach unten.
Klar, wenn die Kosten so hoch sind, fixe Kosten und variable Einnahmen, das kann nach oben. Das ist wie bei Goldherstellern, die hohe Produktionskosten haben. Der Goldpreis geht hoch, dann ist es besonders schön, aber wenn er runtergeht,
so sieht es aus. Aber es ist doch immer wieder schön, dass man diese Analogien immer wieder finden kann. Und ich sag mal, auch bei Krypto ist es, gibt immer wieder viele neue Themen, aber auch viele Themen, an denen man sich
Nehmen wir uns mal ein Klassiker-Mining-Unternehmen, wo man sagt, das ist es. Viele haben ja Northern Data genommen, die Angermeyer-Bude, wo dann irgendwann rauskam, die machen Riesenverluste und irgendwie so richtig doll Mining machen die jetzt nicht. Hast du die?
Wenn ich einen nennen muss, dann nenne ich sehr gerne Genesis. Das ist eigentlich noch ein privates, wahrscheinlich jetzt schon der größte Miner der Welt.
Okay.
Dort habe ich ein privates Investment getätigt. Und ich glaube, der wird sich hervorragend entwickeln und wahrscheinlich irgendwo in den nächsten, sagen wir mal, 9 bis 18 Monaten könnte das ein guter Kandidat für einen Börsengang sein. Die anderen Bekannten, die man nachgucken kann, wobei das jetzt nicht die Aussage ist, welcher von denen wäre am besten geeignet, könnte beispielsweise ein Marathon, Ticker MARA.
Mara, sein. Genau, sehe ich ja auch in der Goldman-Liste, Marathon. Was? Gibt es noch einen, wo man sagt?
Wenn da schon eine Liste zitiert wird, dann kannst du die auch einfach so nachher durchgeben.
Wir können nochmal fragen. Was
wir haben ja gesagt, die Liste ist
so,
hier sehr kurz.
So viele Namen wollen wir heute gar nicht hier reinbringen, sondern am Ende muss es ja um die Investmentkonzepte gehen.
Right Blockchain hätten wir hier noch in der Liste, aber die machen kein Mining, die sind eher so, wir kaufen, verkaufen, so Ankauf, Verkauf von Kryptowährung. Wäre das was?
Ich glaube, die Aussage stimmt nicht.
Echt nicht? Was machen die?
Die sind auch ein Miner.
Ach, auch ein Miner? Weil ich habe gerade bei Bloomberg nachgeguckt und da stand drin, Riot Blockchain operates as digital currency
company. Auch ein Miner muss ja An- und Verkauf am Ende der Güter machen.
Das ist ein Miner mit An- und Verkauf. Ist aber nicht so geil gelaufen. Was ist denn da los? Ich gucke mir das an. Wenn ich mir das anschaue, denke ich mir so, die Kryptoökonomie scheint da überhaupt nicht zu laufen. Die sind seitwärts seit Juni. Passiert nichts. Gibt es eine Idee, warum das nicht läuft?
Am Ende keinen Titel, den wir uns jetzt an der Stelle ausgewählt hätten.
Okay,
sehr gut. Was mir beim Stichwort Mining auffällt oder einfällt, ist, Das Thema ESG ist ja ein großes Investmentthema gerade. Wie passt das eigentlich mit Krypto zusammen? Also wenn wir jetzt, ich denke dann immer so klassisch Stromverbrauch, irgendwie dann so, ja, den Ruf von, keine Ahnung, illegalen Geschäften, Steuervermeidung etc. pp. Ist das, kann das ein Hindernis sein, wenn man da jetzt unterwegs ist, was auch Anlegergelder angeht?
Also ich glaube, man muss da einmal versuchen, faktenbasiert drauf zu gucken. Mhm. Bitcoin im Speziellen hat natürlich durch das Minen erstmal einen hohen Energieverbrauch. Und das ist an für sich erstmal nichts Schönes. Was man dann allerdings sagen muss, ist, alles in der Welt, was uns irgendwie einen positiven Nutzenbeitrag hat, kostet uns irgendwo auch Energie. Auch das Bankwesen mit 100.000 Beschäftigten ist definitiv nicht ohne Energie zu produzieren. Wenn wir uns den Gegenwert angucken, den uns Bitcoin, aber auch andere Cryptocurrencies und die anderen funktionieren ja auch weitestgehend oder zum großen Teil schon ohne Mining, eben über Proof of Stake liefern können. So, dann liegt das Versprechen der Kryptoökonomie da drin, wenn wir jetzt mal uns nur auf den Finance-Teil stehen, dass wir weltweit Milliarden Menschen, die jetzt unbanked oder underbanked sind, zum ersten Mal vielleicht mit einer guten Währung und mit guten Banking-Optionen verbinden. Und das sollte uns alle mal etwas Energie wert sein. Und im zweiten Schritt muss man dann sagen, wir hoffen sehr, dass die Energie, die fürs Bitcoin-Mining verwendet wird, zunehmend eben aus regenerativen Energien kommt. Und wenn das geschieht, dann kann das eben auch ein Treiber sein, weil das Spannende ist eben, durch Bitcoin-Mining kann dann Energie, die an einem komplett unwirtlichen Ort der Welt hergestellt wird, beispielsweise irgendwo, wo niemand wohnt, wo es aber gewaltige Massen an vielleicht Geothermie oder Wasserenergie gibt, kann dann diese Energie genutzt also als werden.
Als Speichermedium sozusagen.
Aber dieses Damoklesschwert ESG, ich meine, das ist ja wirklich so, ich meine, was hattest du erzählt mal dem Siemens Energy-Chef, ne? Der leidet darunter, der sagt, wir sind eigentlich relativ sauber und werden immer sauber, aber die Märkte strafen uns halt ab, weil wir sozusagen unter diesen ESG-Schirm nicht kommen. Ich meine, es kann ja sein, dass Krypto da
einen echten Gasturbinen Marken haben.
Ist ja, ist ja, das ist ja, ich sag mal, das ist ja, es gab ja diese Sorgen auch im März, Februar diesen Jahres, als eben Elon Musk sich einmal positioniert hat und zurückpositioniert hat. Genau das war ja auch Teil des damaligen Abverkaufs, den wir gestehen haben. Ja, und es ist ja auch ein durchaus wichtiges Problem, dem wir uns zu stellen haben. Nur man muss auch dort rational gucken und einfach den Nutzen mit den Kosten vergleichen. Und der Nutzen, wir bringen mehrere Milliarden Menschen irgendwo in den nächsten 5 bis 15 Jahren an ein vernünftiges Banksystem. Man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie doof das ist, wenn man keine Bankbeziehung hat, wenn man nicht irgendwo sein Geld anlegen kann oder wenn man es einfach nicht mal aufbewahren kann, weil du morgen 20% Inflation drauf hast. Das ist ein Nutzen, der bei weitem den aktuellen Energiebedarf übersteigt. Und da muss man eben auch sagen, wir sind ganz klar auch Fans von Proof of Stake als Konsensusmechanismus und glauben, dass auch viele der wirklichen großen Innovationen finden ja auch nicht statt bei Bitcoin als, ich sag mal, relativ, ich sag mal, starres, aber auch stabiles Instrument, sondern in ganz anderen Teilen der Kryptoökonomie.
Bei Ether jetzt schon Proof of Stake? Ist es schon? Weil die sagen immer, sie wollen es machen, aber irgendwie so richtig.
Das ist auf einer sehr klaren Roadmap. ESA hat ja einen guten Track Record, dass sie ihre Roadmaps nicht immer an jedem einzelnen Tag, wo es announced wird, aber einen sehr guten Track Record, dass sie ihre selbstgesteckten Roadmaps auch erreichen. Hm. Und insofern das Ausmaß der Innovation im Ethereum-Ökosystem in den letzten 24 Monaten war absolut beeindruckend. Und genau, und das, was dort gerade an Finanzinnovationen entsteht, aber auch wenn wir auf das Thema NFTs schauen, was dort passiert, so Gaming ist gewaltig und der Energiebedarf, der dem entgegensteht, ist sehr, sehr gering.
Jetzt sagen wir viele noch illegale Geschäfte, Steuervermeidung, das wird ja auch dem S vom ESG so ein bisschen widerstreben. Was sagst du den Leuten?
Ja, da muss man natürlich dazu sagen, überall, wo mit Geld umgegangen wird in großem Sinne, wird es für alle möglichen legalen, aber auch illegalen Zwecke genutzt. Und man schafft ja jetzt auch nicht den Dollar ab, weil er meistens irgendwo dann im Spiel ist, wenn es um irgendwelche illegalen Zahlungen an der Stelle geht. Was sicherlich passieren wird, und das sehen wir aber jetzt auch in den letzten Monaten eben verstärkt, Staaten werden eben zunehmend auch Kryptoökonomie regulieren. Das muss auch an der Stelle kommen, ist auch zu erwarten. Und erfreulicherweise kann man sagen, so die letzten Zeichen, die man jetzt da vernommen hat aus der Regulierung, auch aus den USA, waren dort durchaus zum größeren Teil konstruktiv. Auch dass der ETF jetzt genehmigt wurde, kann man als erster Schritt werten. Insofern die Regulierung wird kommen, auch hinsichtlich KYC ist ja bereits einiges anmarsch, also Know Your Customer, dass eben die Exchanges ihre Kunden registrieren müssen. Und insofern, ich sag mal, dieser wilde, aufregende Westen der Kryptoökonomie nähert sich ja langsam dem Rest der innovativen Wirtschaft an. Und Regulierung wird sicherlich in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen.
Aber Verbot ist nicht Regulierung. Also du rechnest nicht damit, weil viele ja noch sagen, wird ein Verbot geben?
Also Regulierung gilt ja eigentlich eher als böse.
Nein, kann auch gut sein, wenn man da eine Klarheit schafft, wenn man da das Vertrauen schafft. Aber jetzt hatten wir gestern bei Devin Ojewitz Klaus Kaldemorgen hier und der saß genau an der Stelle, wo du jetzt sitzt. Und dann ging es um die Frage, der Klaus hat in seinem 12 Milliarden schweren Portfolio gleich 3 ETFs mit Gold. Gold ist ja nun tot am Loch in den letzten Monaten, obwohl die Inflation wie Bolle läuft, obwohl wir geopolitische Sachen haben. Und ich sage, Klaus, was ist denn da los? Warum willst du nicht einen deiner ETFs mal vielleicht in ein Krypto-Ding machen? Und dann sagt der Klaus, oh, Krypto, da weiß ich überhaupt nicht, das ist ja eine Tulpenblase, das machen nur Ganoven, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und jetzt würde mich mal interessieren, du stellst dir vor, der Klaus hört jetzt hier zu und der hat jetzt auch gestern, glaube ich, zum ersten Mal deinen Podcast gehört, weil er den eigenen will natürlich hören. Und wir würden dem Klaus dann auch sagen, der Jan erklärt dir, warum du unbedingt vielleicht einen Teil deines Portfolios in Krypto machen sollst. Und du erzählst dem Klaus einfach mal in, weiß ich nicht, 3 Minuten, Klaus, warum sollte er unbedingt Krypto haben und warum ist es nicht Ganoven und nicht, ich habe Klaus gestern gesagt, das wäre die größte Innovation des 21. Jahrhunderts, da müsste man dabei sein und das kann er nicht verpassen. Vielleicht hast du noch, das hat ihn nicht überzeugt. Also du müsstest schon was Spezifischeres sagen. Klaus, warum musst du jetzt Kryptos haben?
Ja, also erstmal genau, die Einladung steht. Klaus, wenn du das jetzt hörst, wir können uns gerne mal beim Kaffee darüber unterhalten.
Gut, das ist schon mal gut. Also ich würde das nicht versuchen einzustehen.
Dem vorweggeschickt. Die Tulpenblase ist ja einmal geplatzt. Aber es gab, glaube ich, keine Blase weltweit oder kein Asset, wo man sagte, 6-mal oder 7-mal ist die Blase geplatzt. Und danach kam es aber immer jeweils stärker wieder als zuvor. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall einmal damit auseinanderzusetzen. Hätte man noch vor 3-4 Jahren vielleicht sagen können, vielleicht ist das ja alles nur ein Hirngespinst, alle bilden sich das ein, das ist eine Fantasie, wo sind überhaupt die Nutzungscases? Kann man einfach ganz klar sagen, in den letzten 12 Monaten wurde es alles demonstriert und widerlegt. Wir haben gesehen, wie außerdem, ich sag mal, simplen Case von Bitcoin als vielleicht digitales Gold, als Wertspeicher, der im Grunde genommen oder auch als Transfermittel über die ganze Welt nicht zensierbar, wo man große Summen in kurzer Zeit jedermann schicken kann. Der Case ist sowieso schon abgehakt, demonstriert, bewiesen. Was jetzt zuletzt hinzukam in den letzten 12 Monaten eigentlich ist Decentralized Finance. Das war auch genau das Thema, auf das wir damals schon als nächstes gesetzt haben. Das Spannende an Decentralized Finance ist, Smart Contracts, also quasi Softwareverträge, erlauben es, simple Finanzdeals, beispielsweise ein Lombard-Kredit, hocheffizient abzubilden. Beispielsweise, ich gebe dir ein Asset in diesen Vertrag. Dieses Asset wiederum kannst du als Sicherheit nehmen. Beispielsweise Bitcoin nimmst du als Sicherheit. Du kannst mir dafür einen Kredit geben. Sollte der Wert meiner Sicherheit unter Betrag X sinken, dann wird automatisch dieses am Markt verkauft, um dafür zu sorgen, dass der Kreditgeber keinen Schaden hat. Ganz simpler Vertrag. Und diese Art von simplen Verträgen findet man in der Finanzwirtschaft. Und das ist der Grund, warum in den letzten 12 Monaten der Wert der Assets, die in derartigen Verträgen gespeichert ist, von etwa 500 Millionen auf etwa 80 Milliarden. Also eine echt große Summe, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Luftnummer von so ein paar Leuten, die sich da Werte gegenseitig rüberschieben, angestiegen. Und jeder, der sich damit befasst, sagt, okay, das ist ein großer Teil der Zukunft der Finanzwirtschaft, spiegelt sich eben innerhalb von Decentralized Finance
wieder. Aber sollen sagen, das können doch Banken auch, die haben doch früher die Kredite vergeben, die haben doch auch Konditionen dran geknüpft und so weiter. Da wird der Klaus jetzt noch nicht überzeugt. Wir müssen ihn jetzt richtig überzeugen. Es muss ja was sein, er hört das und sagt so, oh Mann,
Naja, wenn wir sagen, wir nehmen die ganzen Transaktionskosten damit aus der Bank raus, weil du diesen Vertrag nur einmal programmieren musst, dann ist es schon höchst interessant. Und genau das passiert ja gerade. Aber es gibt weitere Nutzungscases, beispielsweise NFTs. Das heißt letztlich.
Da hat er sich drüber lustig gemacht. Da hat er gesagt, was will ich denn, so eine Eintrittskarte für mehrere Tausend? Das ist doch Blödsinn. Warum will ich das denn? Jetzt sag mal dem Klaus, warum du vielleicht so ein NFL-Dingens haben willst oder vielleicht so ein Panini-Kärtchen als digitales Ding. Warum will man das haben und warum wird das, ist es nicht ein
Hirngespinst? Am Ende kommt es ja auf den einzelnen Menschen hin. Der einzelne Mensch sammelt vielleicht Panini-Kärtchen und dann wird er sich auch für die digitale Version dafür interessieren. Andere Anwendungscases wie digitale Avatare jetzt, beispielsweise in Form von CryptoPunks, sind in den letzten Monaten ja extrem populär geworden. Beispielsweise aus dem Grund, dass man eben durch den Besitz dieses Gegenstands eine bestimmte kulturelle Zugehörigkeit demonstrieren kann. Beispielsweise kann man durch den Besitz eines CryptoPunks demonstrieren, dass man entweder ganz früh dabei war, als dieses kulturell wertvolle Gut geschaffen wurde und es erkannt hat, dass es genau dieses wäre, was vielleicht am spannendsten für die Community ist. Mhm. Oder aber zumindest kann man demonstrieren, vielleicht war etwas später dabei, war dann aber bereit und bold enough, vielleicht $1 Million hinzulegen, zu diesem Club dazu zu gehören. Und was jetzt passiert, ist, jetzt werden Events veranstaltet, wo dann nur noch die Besitzer dieser Krypto-Status-Symbole Zugang bekommen. Das sind jetzt nur die spielerischen Anfänge von dem, was da passiert. Wenn wir jetzt aber uns vorstellen können, jetzt kommt ein Facebook daher und kündigt an, wir leben bald alle zukünftig in einer digitalen Welt oder in ganz vielen digitalen Welten, wo unsere Community um uns herum vielleicht auch in diesen digitalen Welten lebt. Und der Mensch hat nun mal das Bedürfnis, irgendwo seine Zugehörigkeit oder auch seinen Status innerhalb dieser Umfelder zu signalisieren. Deswegen boomen ja auch Luxuskleidungshersteller, wo auch viele klassische Fonds-Investoren ja zugegriffen haben. Und all dies findet jetzt eben auch zunehmend in der digitalen Welt mit NFTs statt.
Und da sagt der Klaus, aber wir hatten doch schon mal Second Life und das hat auch nicht funktioniert, weil Menschen wollen sich doch persönlich treffen und diese Sache, man geht mit seinem Avatar irgendwo in diese
Ersatzwelt. Second Life ist so ein schönes Beispiel dafür, dass Second Life war einfach eine ganz frühe Vision, einfach ein Vorläufer von dem, was jetzt passiert an der Stelle. Und ganz viele der Themen, die bei Second Life damals angeklungen sind und wo sich vielleicht 1 Million Menschen weltweit versammelt haben, aber eigentlich war die Technologie noch gar nicht reif. Auch das Mindset der Menschen oder nur der wenigsten Early Adopter war so reif. Das ändert sich jetzt. Und jetzt haben wir quasi auf einmal ein Spiel wie eben von Axie Infinity, was innerhalb kürzester Zeit von, ich sag mal, 0 oder vielleicht mal 100 Nutzern auf viele Millionen gegangen ist, die irgendwo in den letzten Monaten Milliarden dort umgesetzt haben und wo auf den Philippinen inzwischen zehntausende Menschen ihr Arbeitsleben in diesem Spiel haben, wo sie für andere Menschen wiederum virtuelle Güter und Charaktere erschaffen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie all diese Themen jetzt wirklich Realität werden. Und wie man auch wieder sehen kann, es sind fast immer wieder die Spiele auch, die eben in ihrem leichten Zugang auch etwas sind, was Vorreiter sind für andere
Technologien. Früher war es mal Sex und jetzt sind es Spiele?
Nee, es waren schon früher, glaube ich, eigentlich immer sowohl Spiele als auch Sex, die neue Technologie an der Stelle verbreitet haben. Mhm. Sowohl mit dem Beginn des Internets als auch am Ende wird es die VHS-Videokassetten oder sowas drauf.
Die war es, weil es Porno gab und weil die bei Sony, die haben gesagt, das machen wir nicht. Und das war das Problem. Und
die guten Japaner.
Ja, das hätten sie mal tun sollen. Dann wären sie jetzt die große Nummer. Das ist ja.
Insofern, vielleicht sollte man auch jetzt wieder nach der Blockchain gucken, die eben dann irgendwo das im Pornomilieu wiederum.
Okay, dann komm, jetzt sind wir schon im Schmuddeligen, da müssen wir kurz noch bleiben. Welche Währung wäre denn jetzt die Porno-Währung?
Ich würde jetzt aber. Wir haben in keine derartige Währung investiert.
Ihr müsst ja nicht investieren, aber guckst es ja an und denkst dir, okay, wo gibt's Blockchain, Porno, das vielleicht heißt die irgendwie und dann hätten wir mal eine Währung hier.
Kann ich nicht sagen.
Okay, schade, das hätte. Aber noch eine Frage, weil du jetzt schon dieses Metaverse angedeutet hast, in dem wir dann alle leben und dann alle unsere Avatare nobel ausrüsten und das alles über Ethereum hoffentlich abgewickelt wird. Muss ich jetzt Facebook haben? Also ich muss zugeben, ich habe mir die danach gekauft, weil die war so wahnsinnig billig. Und ich dachte, ich halte zwar nicht viel vom Metaverse, aber ich dachte mir, da muss man irgendwie dabei sein, weil wenn das läuft, dann muss es ja der Mega-Seller werden.
Ich glaube, man kann sie besitzen. Ist aber jetzt auch nicht ein Muss. Man kann sich auch erstmal angucken, wie ihre Ankündigungen jetzt Realität werden oder nicht.
Aber die packen ja schon mal 10 Milliarden einfach mal rein. Ich meine,
das
genau,
ist
ja schon.
Und das wird natürlich dann im ersten Schritt dazu führen, dass erstmal die P&L nicht mehr so gut aussieht. Und das kann jetzt insofern, kann man dort sagen, der Markt kann das so aufnehmen. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt keine Aktie, von der man jetzt gerade besonders abraten müsste. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt ohne die Aktie im Depot auf jeden Fall schlecht aufgestellt wäre.
Aber die würde schon passen auch in Krypto, weil die ja selbst auch eine Kryptowährung mal machen wollen, was ja nie so richtig funktioniert.
Wenn sie dort guten Progress zeigen, wenn sich das Ganze gut entwickelt, wenn am Ende, ich bin überzeugt, dass sie es sehr ernst meinen, aber eben wenn wir die Proof Points sehen und dann müsste noch hinzukommen, dass sie sagen, Bewertung ist attraktiv. Und eben Krypto stellt einen interessanten Teilbereich dar, dann könnte diese Aktie auch im Fonds landen. Derzeit gibt es spannendere Opportunities.
Okay. Zum Beispiel?
Haben wir gerade schon ein paar genannt.
Ja,
so oft glaube ich.
Stimmt, ein paar Titel haben sich
ja
schon
ich glaube, wir haben
wie viel haben wir denn? Wenn wir mehr als 14 haben, weil wir 14, ich sag mal schon.
14?
14, ich habe mitgezählt.
Oh, das hat.
So viele Titel, haben wir so viele Titel schon gehört? Einer hätte mal die Titel mit mir erzählen sollen.
Ich glaube, wir sind bei 13 Titeln.
Okay, dann haben wir noch einen gut. Das ist super, okay. Das ist.
Wir haben vorhin gerade ein Gespräch gehabt mit einem jungen Kollegen, ehemaliger Host auch bei uns. Ja. Und der hat gesagt, frag ihn doch mal, ob er Theresia Teuerl kennt. Ich sag den Namen, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche.
Teuerl. Ja, die kenne ich gut. Eine ehemalige Professorin von mir und auch Dekanin dann. Und bei der habe ich meine Diplomarbeit geschrieben.
Genau, und er hat uns nämlich erzählt, dass du ihn sozusagen unterrichtet hast, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen, du warst auch als Dozent dann teilweise dort in Münster?
Genau, ich habe aber dann quasi einfach nach meiner Studienlaufbahn dort regelmäßig, ich würde mal sagen, ein paar Unternehmervorträge gehalten, einfach um so ein bisschen die Studenten für Unternehmertum und Investments zu begeistern.
Einer dieser Studenten hat dann sozusagen und hat gesagt, und in dem Zusammenhang möchte er sozusagen, da er ja damals schon von dir gelernt hat, möchte er jetzt noch mindestens eine Frage loswerden. Wir haben gesagt, okay, eine Frage.
Die Tonblasenfrage hat er auch gestellt, haben wir aber schon geklärt.
Stimmt, die haben wir schon geklärt. Es ist relativ banal, aber es ist wahrscheinlich wirklich, was viele interessiert. Welche Kryptowährung ist denn jetzt aus deiner Sicht so irgendwie der heiße Scheiß? Also das ist irgendwie so, wo du sagst, ja, das kann spannend werden.
Cardano hast du vorhin hier schon genannt, jetzt mal was anderes.
Moment, ich habe keinen Cardano genannt.
Doch, du hast gesagt, hättet ihr gehabt, die gut gelaufen wäre.
Nein, gut, dann nein. Cardano halten wir nicht für die spannendste Wette.
Okay, gut, dann... Ja.
Das war eine andere. Was ich gesagt habe, bezogen auf die letzten Monate, und darüber spreche ich gerne, auf die Zukunft, da hilft es dann wahrscheinlich am meisten, den vorzugucken. Bezogen auf die letzten, war Solana, nicht
Ach,
Cardano,
Solana. Okay, Entschuldigung.
Für uns der Titel, den wir am meisten übergewichtet haben in unserem Portfolio. Und das war auch sehr gut. Cardano wiederum ist genau aus unserer Sicht eher auf der Seite, kündigt viel an, delivert aber nicht so viel. Und insofern ist Cardano nicht in unserem Portfolio. Lasst uns natürlich gerne eines Besseren belehren, wenn sie dann mal liefern würden, aber tun sie nicht.
Was heißt denn das eigentlich? Also ich meine, so für den Laien, und ich gebe zu, ich bin Laie in Sachen Krypto, was heißt denn, die liefern nicht? Was
fehlt denen? Am Ende gibt es einfach keine wirklich relevanten, größeren, funktionierenden Anwendungen auf der
Aber wie finde ich denn die
auf der Cardano?
Ich kann mir jetzt beispielsweise bei CoinMarketCap, kann ich mir hier Trending angucken, da steht da Mikropets oben. Jetzt denke ich, Mikropets, $0,0000378, aber heute gestiegen 738% in den letzten 7 Tagen. So, und
das sind ja nicht die Anwendungen, das sind ja am Ende einfach Coins oder Hype
oder
Meme,
Tokens
an der Stelle, und das aber hat damit auch nichts zu tun. Und übrigens eine ganz wichtige Sache: Wenn ein Coin irgendwie 0,000000 irgendetwas kostet, dann kann man daran vor allen Dingen ablesen, dass die Kreatoren dieses Coins einen ganz niedrigen Preis setzen wollten, der dann ganz viel Geld von Retail-Investoren anziehen sollen. Alles mit dem Versprechen, wenn dieser Coin auf einen Dollar steigt, dann machst du aus einem Dollar, den du dort investierst, eben deine Milliarde. Und jetzt kann so etwas theoretisch ja mal zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Man kann es nicht ausschließen, dass auch mal ein Meme-Coin am Ende irgendwann einfach sich sustainable durchsetzt. Ich halte es aber für ziemlich riskante Wetten, wo man am Ende immer Gefahr läuft, es gibt irgendjemand anderen, der das gestartet hat und nun versucht, es der ganzen Welt zu verkaufen, um dann wiederum schnell dort auszusteigen.
Okay, wir haben die Nuller-Regel jetzt gelernt.
Wo Null drin das ist, eine, Mist. Das eine, worauf man wirklich gucken muss, ist nicht der Preis eines Coins ist entscheidend, sondern man muss sich wirklich genau angucken, was ist die Market Cap? Gibt es ein Hardcap, wie viele Coins überhaupt produziert werden können? Oder gibt es wenigstens ein gutes Softcap an der Stelle? Und dann guckt man auf die Market Cap, indem man die Menge der möglichen zirkulierenden Coins, also bei Bitcoin beispielsweise 21 Millionen, multipliziert mit dem Coinpreis. Und nur dann kann man auch nur annähernd anfangen, sich zu überlegen, ob für das, was dort jetzt geschaffen wurde oder nicht, das jetzt günstig oder teuer ist. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig.
Jetzt habe ich hier Shiba Inu beispielsweise. Die ist jetzt auch 0,000633 und die ist jetzt aber schon von der Market Cap 35 Milliarden. Und das widerspricht ja der Nulle-Theorie. Wie gehe ich denn an sowas ran?
Ich sag mal, Shiba Inu ist an der Stelle genau einer dieser Meme-Coins, die genau so geschaffen wurden mit dem Ziel, die eben letzten Endes, der sieht so günstig aus und hat dann noch irgendwie einen lustigen Hund dort, erinnert an Dogecoin, das dann zu promoten. So, was wir jetzt dazu sagen müssen, es gibt am Ende ja diese Nachahmung und Nachahmung von Nachahmung und alles. Da gibt es Hunderte und wird noch viel, viel mehr geben. Es ist nicht komplett auszuschließen. Es kann absolut sein, dass quasi die Kraft des Memes irgendwann in eine Realität sich reinstellt. Was, ich sag mal, anders als bei Meme-Aktien, wo es viel schwieriger vorstellbar ist,
dass sein Wert hat. Doch, AMC hat doch Kosten, hat doch sogar Kredite zurückzahlen können. Ja, die haben die Pleite abgewendet. Ja, genau, da hat es ja funktioniert.
Ja, und wobei man immer fragen muss, ob das jetzt auf Kosten seiner Anleger dann passiert oder nicht. Aber ich will nicht ausschließen, das ist insofern wichtig. Es kann sein, dass ein Meme-Coin sich einfach mal so sustainable etabliert, dass er dann tatsächlich auch vielleicht ein genutzter Coin auch wird und bleibt, was die Voraussetzung wäre, dass diese Werte nachhaltig sind und nicht einfach nur irgendjemand, der spät eingestiegen ist, am Ende die Rechnung des vorherigen zahlt. So, kann man nicht ausschließen. Ich glaube nur, die Wette darauf, genau damit als Anleger dann erfolgreich zu sein, ist eine sehr riskante. Und wenn man die unbedingt eingehen will mit seinem eigenen Geld, dann glaube ich einfach mit in sparsamen Dosen und sich gut überlegen, ob man dort auf so einen Hype an der Stelle aufsteigen will. Was schade ist, ist natürlich, wenn die wirklich guten Themen, die auch nachhaltig Innovation, ich sag mal, ermöglichen und die irgendwie, wo man sagt, das hat höchstwahrscheinlich ist das sehr substanziell und sehr nachhaltig, wenn man am Ende die dann nicht mehr kauft, weil man eben schlechte Erfahrungen hat mit, ich sag mal, bestenfalls einem Hype-Coin und schlimmstenfalls eben so einem Abzocker-Coin. Aber
jetzt habe ich hier Polkadot beispielsweise. $49 klingt gut, 48 Milliarden Market-Cap. Wie kann ich denn sehen, was Polkadot jetzt kann? Weil du sagtest, es muss Anwendungen geben, es muss ja irgendwas Klassisches geben. Wie kriege ich jetzt raus, gibt es NFTs auf Polkadot, gibt es Smart Contracts auf Polkadot? Genau. Wo finde ich das raus?
Am Ende ein guter Startpoint ist ja erstmal die Webseite dieser Projekte. Von dort findet man dann wiederum weiter in viele Communities, wo sie aktiv sind, kann dann in diesen Communities wiederum lesen, stößt dann dort eben auf die Anwendung, sollte dann diese Anwendung einfach mal ausprobieren, funktionieren die, wie viele Nutzer haben die, wie hoch ist die Development Activity in denen, was passiert quasi auf der Blockchain selber, ne? Sind dort viele Transaktionen, was geht dort vor sich, spricht wiederum mit Experten. Genau all dies sind natürlich Sachen, die einen dahin führen, ist dort jetzt Substanz und, oder ist es quasi nur ein Hype? Ne? Und grundsätzlich kann man schon mal sagen, innerhalb der Softwareökonomie ist es häufig so, wo viele Developer gerade hinströmen und gerade die Guten und wo sie aktiv sind, dort ist eben häufig auch der Nutzen. Das heißt, dort ich sag mal, zeigt sich dann, wer kann eben was und wer kann nicht. Und wer jetzt beispielsweise, ich sag mal, ins Developer-Forum vielleicht von bestimmten Cardano-Applikationen gucken würde, der würde sehen, dass dort gerade viel Unzufriedenheit herrscht, weil es irgendwie vielleicht alles ein bisschen langsam dort vorangeht.
Der Entwicklerschwarm, wohin er sich bewegt.
Das ist eine clevere Idee. Und da kann jeder auch, ich kann auf die Webseite gehen und kann dann gucken.
Das sind weitestgehend, da sind einfach sehr viel frei verfügbare Informationen, weil sie auch einladen sollen. Am Ende ist einfach, das ist ja das Schöne, eben dieser Blockchain-Open-Source-Umgebung, weil ja jeder auch eingeladen werden soll. Wenn du selber etwas auf der Blockchain programmieren willst, kann dich da niemand dran hindern. Ne? Das ist ja eben das Schöne dieser Technologie.
Und könnte ich da auch selbst was eingeben und fragen, wie läuft's denn hier, Mädels? Geht das? Und so ein bisschen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen naiv da an die Sache ran. Mir gefällt der Name Polkadot, gefällt mir wirklich
total
gut.
Ich bin mir total sicher, du würdest eine Chatgruppe finden, mit der du dort über Polkadot oder über andere Coins.
Alle Naiven würden sich zusammentun mit dem Schäpitz und würden dann sagen, tolles Ding. Kann Polkadot jetzt was? Das muss ich machen. Ich finde das einfach, klingt gut.
Ja, hat er noch nicht abmoderiert. Hat er auch noch nicht abmoderiert.
Oder Polkadot klingt gut, oder?
Kann man sich mal angucken, auf jeden Fall.
Kann man sich mal
komm,
angucken.
Das ist der 14.
wir haben schon wieder vier, ich sag mal, drauf.
Du kriegst das gar nicht.
Da musst du mal gucken, meine, hör mal rein hier, was du hier veranstaltest.
Was mich noch interessieren würde, ist, du hattest gerade nochmal das große Stichwort Blockchain genannt. Und Finanzbranche, haben wir gesagt, dass da zeigt sich der Nutzen jetzt schon und wird er sich sehr intensiv zeigen. Aber was ist denn noch so eine andere Branche, wo das Thema Blockchain und in dem Zusammenhang Krypto, dann, wir hatten kurz Gaming gesagt und so weiter, was ist denn so die nächste Branche, die dadurch disruptiert werden könnte? Weil das, glaube ich, haben viele noch nicht so auf dem Schirm. Mir würde jetzt auch keine sofort einfallen.
Ich glaube schon, dass wirklich in nächster Zeit sollten wir uns Spiele anschauen, soziale Netzwerke, was ja auch am Ende ein Facebook mit seinem Einstieg jetzt in diesen Markt demonstriert hat, dass sie es für total wichtig erhalten an der Stelle. Dann grundsätzlich, ich sag mal, Payment-Lösungen durch Stablecoins sind etwas, wo gerade weltweit an der Stelle sehr viel passiert. Dann sind es irgendwo synthetische Assets im DeFi-Bereich. Das heißt, man stelle sich mal vor, man sitzt irgendwo in Nigeria in der Provinz und würde gerne die Apple-Aktie kaufen. Kann man das tun? Kann man wahrscheinlich nicht tun, weil quasi, ich sag mal, erstmal hat man vielleicht gar keinen guten Bankzugang und wenn, dann kann man dort vielleicht keine amerikanischen, geschweige denn vielleicht irgendwelche australische Aktien kaufen. Jetzt kann man aber diese Aktien einfach in synthetischen Assets nachbilden, die dann wiederum, weil sie eben nicht an einer Börse traden, sondern einfach irgendwelche Krypto-Coins dann sind, könnte man sich diese dann, die Wertentwicklung davon, in sein Portfolio legen.
Und wer macht dann das Geschäft? Also wer würde jetzt in dem Fall, ich synthetisiere die Apple-Aktie und wer ist dann Coinbase derjenige, weil es dann darüber gehandelt wird?
Es kommt natürlich darauf an, wo du sie jetzt kaufst. Es gibt verschiedene Protokolle, die wiederum ihre eigenen Token haben, die auch quasi benötigt werden, um dieses Protokoll nutzen zu können und die darüber dann natürlich auch wieder eine Verdienstquelle sein können für die Betreiber des Protokolls, die wiederum ermöglichen, diese synthetischen Assets zu erstellen, woran dann möglicherweise der Ersteller wieder etwas mitverdienen kann, aber eben auch derjenige, der quasi zum Aufbau dieser Blockchain beigetragen hat.
Ist das eine Währung, die schon sich da einen Namen gemacht hat bei der Synthetisierung von Aktien? Weil Aktien gibt es ja relativ viele und da gibt es auch relativ viele Anwendungen. Da gehen schon meine Dollars in den Augen.
Da gibt es im Moment, ich sag mal, mehrere Ansätze. Es sind aber alles noch, ich sag mal, eher kleinere Projekte an der Stelle, wo man jetzt auch nicht sagen kann, das eine oder das andere ist unbedingt schon der Champion und an der Stelle würde ich mal keinen Namen nennen.
Oh, schade. Das wäre ja mal spannend gewesen. Und andere Industrien noch, die, also Lebensmittelindustrie wird ja immer genannt.
Nein,
sowas dauert
ewig. Das wird ewig dauern an der Stelle. Ich sag mal, weil diese Industrien erstmal in sich so komplex sind und so viele, ich sag mal, komplexe Themen sich haben und sind eben genau entgegengesetzt von vielleicht der Einfachheit, aber auch der hohen Wertigkeit von simplen Finanzverträgen. Und wenn man insofern danach guckt, wo gibt es quasi simple Zusammenhänge, die man in Smart Contracts abbilden kann, die in sich aber dann vielleicht einen hohen Wert darstellen. Das ist, glaube ich, eine gute Heuristik, sich zu überlegen, wo passieren die nächsten Entwicklungen. Und so etwas wie Lebensmittelzertifizierung oder Logistik, das wird dauern. Nicht, dass es nicht kommt oder nicht kommen kann, aber das wird dauern und das sind eher die Themen, wo wir sagen, ja, spannend und gut, dass sich damit jetzt schon Leute befassen, aber investieren würden wir dann eher in 5 Jahren, wenn wir sehen, okay, jetzt bekommt es Traction.
Gibt es eigentlich so absehbare Akteure, die diese ganze, also Blockchain ist ja auch zum Riesenthema immer in Sachen Verwaltung. Das wird uns wahnsinnig voranbringen und so weiter, heißt es immer. Gibt es da, also da gibt es ja diese zum Beispiel, wir haben letztens über diese Aktie gesprochen, UiPath, ne? Die hat allein deshalb Fantasie, hat jetzt nichts mit Krypto zu tun, aber was würdest du denn da für einen Horizont sehen, wann da was entscheidend
ist? Ich glaube, da gibt es durchaus eigentlich spannende Anwendungen, weil die Blockchain ja beispielsweise gut in der Lage wäre, vielleicht sowas wie ein Grundbuch oder sowas für jedermann transparent darzustellen. Dem steht jetzt aber entgegen, dass die Spieler oder die Teilnehmer dieses Marktes oder dieses Ökosystems staatlich sind. Und die sind natürlich an der Stelle deshalb alles andere als schnell und dynamisch da jetzt aufzuspringen. Insofern, ich glaube, es gibt weltweit ein paar Experimente, wo damit lokale Bezirke oder sowas damit experimentieren, mal vorbricht. Und ich glaube, es ist ein interessanter Anwendungscase, aber aufgrund der Komplexität der handelnden Akteure dort und der Langsamkeit wird es noch ein bisschen dauern. Wo man wahrscheinlich schneller interessante Anwendungen findet, ist dann, wenn es beispielsweise um die Tokenisierung von gewissen Assets, wie beispielsweise auch Immobilien geht. Das gibt es ja weltweit schon, wobei da sind es jetzt überwiegend eher noch so, ich sag mal, Modelle und Versuche, die dort passieren, Experimente. Da hat es jetzt auch noch nicht den großen Durchbruch in kommerzieller Hinsicht gesehen, aber da erwarten wir, dass dort viel schneller etwas
passiert. Also Eigentumsrechte, die dann handelbar gemacht werden.
Einfach verkleinert werden. Du kriegst irgendwie ein Hundertstel des Apartments oder sowas in einen Token gebaut.
Und wo wird der Token programmiert? Über was? Ist es dann Ether?
Häufig, aber es kann einfach auch spezialisierte Blockchains dazu geben. Unsere These bei BitCapital ist, dass letzten Endes in Zukunft eben eine Reihe von Ökosystemen gibt. Mhm. Ethereum ist sicherlich eines davon, wo man dann spezialisiert einfach gewisse Funktionen gut wahrnehmen kann und die sich dann vielleicht, das eine eignet sich vielleicht besser für Gaming an der Stelle, wo vielleicht einfach, ich sag mal, die Transaktionssicherheit jetzt nicht am allerhöchsten sein muss, aber dafür muss es irgendwie schön skalierbar und schnell sein. Das andere ist vielleicht wiederum für besonders sichere Anwendungen gemacht. Insofern glauben wir, es wird eine Reihe von, aber nicht unfassbar viele, sehr erfolgreiche Krypto-Plattformen geben. Und genau, und wir wollen immer dann, wenn sich gerade eine gute herauskristallisiert, frühzeitig für unsere Anleger dann mit dabei am Ball sein.
Jetzt die Frage, wie viel mache ich in meinem Portfolio insgesamt an Krypto? Wenn ich jetzt eine Gesamt-Asset-Allocation nehme an, der klassische Zuhörer oder Zuhörerin ist vielleicht so 25 bis 35, hat also lange Zeit, was anzulegen und braucht das Geld nicht sofort, hoffen wir zumindest mal. Welche Quote würde man Krypto nehmen? Und das können wir auch dem Klaus dann sagen, weil der Klaus hat ja auch gesagt, er legt das Geld in dem Fonds so an, wie er es für sich selbst machen würde. Ist jetzt nicht mehr 30, gut, aber trotzdem.
Ich glaube, es hängt wirklich sehr stark an den individuellen Verhältnissen. Und ich glaube, ich sollte dort auch an der Stelle keine Beratung geben, auch weil ich es nicht darf. Ich kann nur darauf schauen, wie halte ich selber? Und für mich selber sind Krypto eben ein zweistelliger Prozentsatz des Networks.
Wow, das ist schon ein Wort. Und wie viel kann man mit dem Fonds, was kann man da erwarten mit dem Fonds, den ihr jetzt aufgelegt habt?
Genau, wir glauben, dass man auch mit den Fonds, die wir auflegen, man wird sich auf die nächsten Jahre gerechnet irgendwo in einem zweistelligen Rahmen bewegen. Und ich sag mal, tendenziell, wenn man konservativere Annahmen dort trifft, liegt man bestimmt nicht verkehrt, hat aber durchaus das Potenzial, dass wir an der Stelle in dieser Asset-Klasse auch wieder nach oben überraschen können. Als wir mit unseren Aktienfonds angetreten sind, wir, glaube ich, sind in Aussicht gestellt, dass wir vielleicht so 15% plus Rendite schaffen wollen. Und genau, bis jetzt lagen wir erfreulicherweise deutlich drüber.
Und könnt's jetzt gibt es ja die amerikanische Notenbank, die möglicherweise den Geldhahn ein bisschen zudreht. Wir haben jetzt ja auch ein perfektes Szenario, wo es Kamelle für alle, würden wir im Rheinland sagen, gibt. Und das könnte ja irgendwann auch, dieses perfekte Szenario könnte ja auch weg sein. Müssen wir uns dann denken, weil Krypto-Assets, hieß es ja immer früher, die wären völlig unabhängig vom Markt, aber es hat doch was mit Risikosentiment zu tun, auch was, also mit Liquidität.
Erstmal muss man sagen, die Annahme, Krypto-Assets sind völlig unabhängig vom Markt, ist definitiv eine falsche. Krypto-Assets können sich sowohl mit dem Markt als auch gegen den Markt verhalten in unterschiedlichen Phasen. wenn wir beispielsweise jetzt, ich sag mal, in einem totalen Stressszenario sind, wo alle Menschen Risiken abgeben wollen, dann kann es sein, dass Kryptos genauso wie Aktien zur selben Gleichzeit verkauft werden. Es kann aber auch ganz andere Szenarien geben, die gerade die Märkte vor sich hintreiben. Und aktuell sehen wir ja beispielsweise, oder auch zuletzt haben wir eine Phase gesehen, wo Kryptos Aktienmärkte deutlich outperformen. Und ich würde grundsätzlich davon ausgehen, es spricht auch vieles dafür, dass Krypto, weil eben es so viele Fortschritte zuletzt gab, einfach die nächsten Jahre, ungeachtet wie genau die Politik der Notenbanken aussehen wird, sich positiv entwickeln. Wichtig ist allerdings an der Stelle, kurzfristig kann es natürlich immer volatil sein an der Stelle und auch Notenbanken können dort eine Rolle spielen. Ich glaube einfach bei jedem Krypto-Investment, was man tätigt, egal ob es jetzt unser Fonds ist oder direkte Investments, wenn man einen mittel- oder langfristigen Horizont idealerweise mitbringt, einfach Qualitätsassets kauft oder Werte drauflegt oder eben das durch uns machen lässt, dann gibt es ganz, ganz viele Szenarien, in denen man damit sehr erfolgreich und happy sein wird. Und es gibt wenige Szenarien auf einem langfristigen Zeithorizont, wo diese Volatilität sich permanent nach unten ausspielt. Also ich glaube, die Chance, die Märkte sich verzehnfachen an der Stelle ist deutlich größer, als dass die Märkte an der Stelle 90% verlieren. Und wenn man sich ein Portfolio mit Assets aufbaut, die diese Chance eben haben, eine Verzehnfachung mit sich bringen, da dort eine sinnvolle Asset-Allokation macht, dann baut man sich dort ein ziemlich gutes Portfolio eben mit auf. Insofern ist es einfach als Ergänzung des eigenen Portfolios zu sehen.
Viele denken da ja tatsächlich drüber nach und ich höre das immer wieder, ja, das ist jetzt aber gerade so teuer und du hast es ja selbst gesagt, es gab ja schon einige Crashes. Wann kommt denn der nächste Crash, wo wir denn endlich einsteigen können?
Die Aussage, dass es jetzt gerade für zu teuer ist, teile ich nicht.
Okay.
Zwar ist Krypto zuletzt gut gelaufen, aber das, was tatsächlich sich verändert hat, die Kryptoökonomie darunter, die Use Cases, die quasi jetzt bewiesen wurden, der Fortschritt, der bei Krypto in den letzten Monaten und Jahren erzielt wurde, ist nur zum Teil aus unserer Sicht in den Kursen reflektiert. Sicherlich, Krypto wird sich weiter in Wellenbewegungen entwickeln und niemand hat dort die perfekte Glaskugel drauf, aber aus unserer Sicht so halten wir es auch privat, glauben wir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt eigentlich ist, sowohl nachzulegen nochmal, wenn man schon Exposure hat, als auch jetzt in die Märkte einzusteigen. Wichtig ist allerdings mittel- bis langfristiger Zeithorizont, sodass man nicht irgendwo auch der nächste 10% Rücksetzer wird kommen. Aber die Chance, dass wir in 12 Monaten deutlich höher stehen als jetzt, halte ich für ziemlich groß ausgegeben von den jetzigen.
Dann brauchen wir nicht auf den Crash warten.
Nee, das stimmt. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Jetzt habt ihr ja investiert in diesem, würde ich mal sagen, Jahrhundert-Hoss. Ihr habt ja angefangen. Wann ging es los mit dem ersten Fonds?
2018.
Und seither gingen ja die Kurse, es gab Ende 2018 nochmal einen Rücksetzer und seither gingen ja die Kurse immer nach oben. Und nun werden viele fragen, warum kann der Beckers das? Vielleicht ist es ja nur Glück gewesen. Vielleicht ist er gar kein Können, vielleicht ist es einfach Glück, dass er gerade in dieser wunderbaren Hossephase da war. Und wenn es jetzt wirklich mal wieder was anderes gibt, dann kann er es nicht mehr. Kannst du die Leute irgendwie beruhigen? Kannst du sagen, nee, der Beckers, der kann es nach oben, nach unten, zur Seite und in alle Richtungen? Oder wie ist das? Vielleicht kannst du das, weil viele haben noch diese Idee von Furch zur Jahrtausendwende mit dem DAC-UI-Fonds, der auch hochging und dann 90% abstürzte und dann sagten alle so, hätte ich es mal gewusst. Hat der Glück gehabt, der Furch, aber jetzt, gut, der kommt jetzt auch wieder mit in der jetzigen Phase, aber trotzdem, ich sag mal, warum bist du proven in alle Richtungen?
Also am Ende muss man ja sagen, wir hatten ja einen massiven Crash in den Jahren, wo wir da waren. Und als es nämlich runterging, als Corona angefangen hat.
Da kam ja die Notenbanken, haben euch rausgehauen.
Moment, guck dir mal den Kursverlauf an der Stelle an. Wir haben an der Stelle als einzige wahrscheinlich oder als eine der ganz wenigen zum guten Zeitpunkt das Portfolio unserer Anleger nahezu komplett gehedged. Und wir haben gleichzeitig auf genau die Gewinneraktien an der Stelle gesetzt, was an der Stelle sehr gut funktioniert hat. in Zukunft ist es so. Es gibt keinerlei Garantien dafür, wenn die Märkte sehr volatil sind oder abstürzen. Dann muss man auch bei unseren Fonds damit rechnen, dass es an der Stelle mal nach unten geht. Da können wir keinen absoluten Schutz verbieten. Was wir eigentlich können, ist, wir sind sehr am Markt dran und haben in der Vergangenheit und sind natürlich auch selber heavy investiert, in der Vergangenheit gezeigt, dass wir, ich sag mal, A, in den Crashes die richtigen Entscheidungen getroffen haben und auch B, wenn es jetzt beispielsweise im Februar oder so an der Stelle runter ging, was ja auch uns spürbar getroffen hat, dann haben wir uns danach, ich sag mal, als die Kurse ziemlich im Keller waren, mit einer Videobotschaft an unsere Anleger gewandt und haben gesagt, wir glauben, das war jetzt total übertrieben, weil die Fundamentaldaten unserer Unternehmen waren eigentlich top. Und diese Änderungen im Zinsgefüge waren nicht groß genug. Und was danach passierte, ist, jeder, der drauf gehört hat, und wir haben selber zu dem Zeitpunkt, als wir es gesagt haben, einen großen zweistelligen Millionenbetrag einfach in unsere Fonds nachgelegt, der ist damit an der Stelle sehr gut gefahren. Und insofern glaube ich, es gilt, wer langfristig mit der richtigen Strategie und den richtigen Leuten in Technologie investiert, der wird in den nächsten Jahren definitiv nicht enttäuscht werden, weil anders als 2000 stimmen jetzt die Fundamentalwerte. Das heißt, wir investieren nicht in irgendwelche babbeligen Sachen, die eben nur voller Ankündigungen sind, genauso wie wir es auch bei den Kryptowerten vermeiden, sondern wir investieren dort, wo die Substanz ist und wo eben die reale Nachfrage nach Produkten und nach Services da ist.
So, da seid ihr jetzt wieder euch einig, der Klaus und du. Genau, das hat er auch gesagt. Wir haben ihn auch gefragt, wo die Parallelen sind. Und jetzt sind wir doch wieder. Jetzt haben wir eigentlich die Welt umschritten und jetzt kann eigentlich nicht mehr viel kommen.
Also, ich weiß nicht. Müssen Sie dann überhaupt noch einen Kaffee trinken gehen? Ja, doch.
Doch, ihr müsst noch einen Kaffee trinken.
Das machen wir sehr gerne. Aber am Ende macht es auch Sinn, dass wir uns auf einem Weg wieder treffen, weil unsere These ist am Ende, wir sind am Ende nichts anderes als Value-Investoren in dem, was wir machen. Allerdings einmal komplett durch die Technologiebrille geguckt und neu interpretiert. Und das ist zum Abschluss, wenn ich mir das erlauben darf, wahrscheinlich auch noch ein guter Hinweis. Genau mit dem Thema startet auch unser eigener Podcast, mit dem wir bald uns gerne ein paar Bälle hinwerfen können.
Okay, ja, gut.
Beckers Bets. Und ich glaube, im Laufe dieser Woche müsste er auch in
Beckers
den...
Beckers Bets, das klingt ja wie Hot Bets, den gibt es auch schon, der läuft nicht so gut.
Müsste er auch in den Charts zu finden sein.
Beckers Bets.
Die Wetten.
Die Wetten. Deswegen, wahrscheinlich ist es das, kommt in alle Podcasts, erzählt da wenig, damit er alle dann bei Beckers Bets irgendwie antrifft und da wird dann erzählt, welche Wetten du machst oder ist es dann nur...
Nein, wir werden uns vollkommen darauf konzentrieren, einfach über Investmentstrategie zu sprechen.
Ja. Haben wir denn auch mal eingeladen?
Ja, absolut.
Wir werden auch mal, das ist super, wir haben doch gar keine Ahnung.
Super gut.
Ist ja egal, wir wollen ja
dann auch mal durch ein paar Themen gehen. Es gibt ja bei euch, ich sag mal, so viele spannende Themen und dann picken wir uns vielleicht mal eins raus und gehen an der Stelle dann in die Tiefe.
Einmal, das ist jetzt, glaube ich, eine neue Bucketlist. Einmal bei Beckers Bett sitzen. Das ist gut. Ihr habt bestimmt auch ein tolles Studio und dann sitze ich bei Beckers Bets und sehe mal in die geheime Küche. Sieht man da auch, wo du arbeitest, sieht man auch den großen, weiß ich nicht, Bildschirme und alles und dann kann ich berichten, so wie bei Frank Thelen war, da war ich ja auch, das war jetzt, da konnte man den Rhein sehen, die Schiffe fuhren vorbei und man sah die Südbrücke, wo die Autos fuhren, aber das Geheimnis von Frank Thelen konnte ich jetzt nicht ergründen, aber vielleicht ja bei Becker.
Ich glaube bei uns auch, ich sage ja, die Kulisse wird wahrscheinlich langweilig sein, aber es gibt guten Espresso und hoffentlich spannenden Content.
Okay. Wir haben keinen Espresso hier übrigens. Das war so eine kleine Spitze.
Wir haben ihn aus dem...
Ja, du hast ja einen mitgenommen. Ja, genau.
Den haben wir unten an der Bar geholt.
Hast du ihn wenigstens spendiert?
Ich habe ihn spendiert.
Sehr gut, okay, dann bin ich beruhigt.
Dann bist du beruhigt. Gut. Also ein bisschen Gastfreundschaft habt ihr doch.
Sehr gut. So. Nee, also hat sich sehr gelohnt. Ja. Dass die Kryptowelt diesmal umrundet. Ich glaube, da ist einiges Licht ins Dunkel gekommen. Ja. Und wir haben gesagt, 14 Werte, ne? Wir zählen nachher nochmal nach.
Ja, wir haben 38 Mal, ich sag mal. Also ich wette, es wird Leute geben, die hören sich das an und sagen, es waren nicht 38 Mal, es waren 40 Mal. Ihr müsst uns keine mehr schreiben. Das sage ich jetzt hier gleich mal. Also ich habe es nur mal so mitgeschrieben und vielen Dank. Ja, das war wirklich eine spannende Sache und wir warten dann auf die Einladung bei Beckers Bets.
War mir ein Vergnügen auf jeden Fall. Ja. Bis bald
bei
Beckers Bets.
Ja.
Holger, ich fand es echt gut.
Okay, das sagst du eigentlich bei jedem Interview.
Nee, das stimmt, aber irgendwie hat es mich, ich bin positiv überrascht, sagen wir mal so, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so konkret wird. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, der kommuniziert ja de facto offiziell nicht, was in seinem Fonds steckt. Und das ist ja auch irgendwie klar, das ist ja auch deren Asset, mit dem sie sozusagen, warum sollte man allzu viel darüber reden, wenn dann kann es ja jeder nachbauen. Also von da war ich positiv überrascht. Und man hat schon so den Eindruck, in das wir und vor allem Wasser investiert, also das irgendwie hat schon irgendwie so gefühlt Hand und Fuß. Und was ich am besten finde für uns alle hier, ist ein schwieriges Thema, ja gut, er hat es aber gut erklärt. Meine Mutter wird es vielleicht noch nicht verstehen, aber ich verstehe es jetzt noch besser. Ihr hoffentlich auch und der Klaus, ne, der spielt ja auch eine große Rolle, der glaube ich auch und ist dir eigentlich aufgefallen, dass die euch jetzt kopieren wollen, dass er dich kopieren will?
Du meinst mit Beckerts Betz?
Ja, ich gebe zu, der Name ist ein bisschen schwierig.
Beckers Betz.
Aber letztlich ist das ja eure Erfindung. Ich meine,
Defner und Schäpitz?
Genau, der Kern von Defner und Schäpitz
ist Wetten.
Sind die Wetten.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Kollege bei Beckers Betz sich auch einen Counterpart dazu holt und mit dem dann immer wettet. Ich glaube, Beckers Betz soll eher sagen, dass man seine Wetten, seine Anlagewetten da erfährt oder weiß ich nicht. Das Problem ist meistens bei solchen fondsgetriebenen oder produktgetriebenen Podcasts, dass es, naja, produktgetriebene Podcasts sind und diese, das ist ja das Schöne hier, das journalistische Format, wir können hier jeden einladen, wir können jede Meinung erzählen, wir können, und das ist das Wunderbare hier.
Ja, das ist ja klar hier, das ist ja kein Ersatz oder irgendwas.
Ja, siehst du, also deswegen, das ist unser Asset hier, dass wir einfach ein journalistisches Format sind, uns freie Gedanken machen können, uns ist egal, wir verkaufen nichts außer gute Inhalte, gute Geschichten.
Gute Laune.
Gute Laune machen wir auch, genau. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, wir hatten ihn ja schon, den Jan Beckers bei Defner und Schäpitz, damals haben wir ihn gesiezt und haben ihn aus der Ferne zugeschaltet, also ich stelle fest, aus der Ferne zuschalten ist immer doof, ist immer einfacher, wenn man die Leute im Studio hat. Und echt, ein Podcast braucht das Du. Das ist jetzt die goldene Chapels-Regel. Das habe ich schon bei Kalde Morgen festgestellt. Ein Podcast braucht das Du, dass man mit einem Du ist man auf einer ganz anderen Ebene. Die Leute erzählen mehr von sich und das will man ja auch im Podcast erreichen. Und wenn es wirklich das Gespräch geben sollte, ich werde versuchen, das hinzubekommen, zwischen Klaus Kaldemorgen, der ja skeptisch Krypto entgegenstand, also wer es noch nicht gehört hat, kann das bei Defner und Schäpitz hören, und jetzt Jan Beckers, der ja gesagt hat, Jahrhundertchance, da müssen wir unbedingt, das müssen wir zusammen bekommen. Der eine ist ja ein Schwergewicht, 40 Jahre am Markt, und der andere ist jetzt der neue Star, und mal sehen, ob die irgendwie zusammenkommen, und da das Mikrofon dann hinzuhalten, ich glaube, das ist schon ziemlich spannend, und vielleicht kriegen wir das ja hin und können euch das dann auch mal in einer Bonusfolge hier an einem Samstag liefern.
Mit deiner Überredungskunst, Holger, schaffst du das bestimmt. Und ehrlich gesagt, Jan kommt ja da auch, also Jan Beckers kommt zumindest aus der Nummer nicht mehr raus. Also er hat ja hier wirklich ganz klar.
Stimmt, also der, also wenn Klaus zusagt, also die ja. DWS, dann müsste das Ding irgendwie
und
laufen.
Und wenn du es geschafft hast, Klaus zu duzen, dann schaffst du es, ihn auch mit den Beckers zusammenzubringen.
Okay.
Legenden unter sich. Apropos Legenden.
Ja, Legenden. In der kommenden Woche willst du jetzt, spielst du darauf an, wer nächste Woche hier ja. alles auf Aktien macht. In der kommenden Woche übernimmt ein neues Duo. Was heißt nicht neu? Also die Paarung ist neu. Ihr kennt ja alle Anja, das ist ja mein Office-Spouse. Und Philipp ist nicht mein Office-Spouse. Aber die beide zusammen. Also Anja geht schon wieder mit einem anderen Typen hier im Podcast zumindest fremd. Und das ist eine Premiere. Und ey, das darf man wirklich nicht verpassen. Deswegen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Ihr hört uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.